Ich freue mich, dass ich heute Abend hier den Dienst tun darf und dass ich am Abschluss dieser prophetischen Woche mit Ihnen Gemeinschaft haben darf, mit unserem erhöhten Herrn und untereinander. Ich bin ja schon seit Jahrzehnten hier auf der Langsteinbacher Höhe, um das Wort Gottes weiterzugeben. Aber wer mich noch nicht kennt, ganz kurz etwas zu meiner Person. Ich bin seit etwa 15 Jahren im aktiven Ruhestand. Ich war Pädagoge, habe in den letzten 17 Jahren Referendare ausgebildet für mehrere Lehrämter. Und seitdem ich im Ruhestand bin, wohne ich nun in der Nähe von Stuttgart. In Winterbach im Remstal. Und dort, von da stammt meine liebe Frau, die ja auch 14 Jahre hier auf der Langsteinbacher Höhe war, habe ich noch mancherlei Kontakte mit vielen Konfessionen, Denominationen. Ich frage also nicht danach, wie man sich benennt, sondern ob da lebendige Christen sind. Einige kennen das, möchte ich noch mal sagen. Meine jüngste Tochter hat eine Enkelin, die war 4 oder 5 Jahre, und als ich dann gen Süden zog, sagte sie mir: Opi, du warst mal ein Deutscher, jetzt bist du ein Schwabe. So, ja. Und aus dem Schwabenland sind auch einige Geschwister hier, die ich kenne, einen großen Teil so vom Sehen her und andere auch persönlich. Also ich freue mich, dass ich diese beiden Tage hier sein darf. Mein Thema, das haben Sie sicher aus dem Plan entnommen: Erlöst, wovon, wodurch, wozu? Ich denke, das ist ein zentrales Thema. Eigentlich müssten wir das immer wieder neu artikulieren. Und ich sage immer wieder, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und die Hauptsache ist eine Person. Dogmen, Lehrsätze, die kann man überall verkünden. Aber nicht eine Person, die gesagt hat: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und der Vater muss diesen Sohn offenbaren. Es kommt niemand zum Sohn, es ziehen denn der Vater. Wenn uns das klar ist, müssen wir auch sehen, dass wir keine menschlichen Methoden entwickeln können, um diesen Glauben so vorzubereiten, dass es etwa psychologisch, pädagogisch oder Wissenschaft theologisch geschieht. Nein, es muss durch den Geist Gottes selber gewirkt werden. Und darum bitte ich auch heute Abend, dass der Herr selber dieses Thema beglaubigt durch seinen Heiligen Geist. Also erlöst, wovon, wodurch, wozu? Und damit haben wir auch die Disposition, die Struktur für dieses Thema. Erlöst wovon, befreit wovon, das muss uns ja deutlich werden. Die meisten Menschen wissen ja gar nicht, dass sie versklavt sind. Sie meinen, sie wären frei und sind doch gebunden. Und selbst unter Christen kann es so sein wie in Laodicea, dass man meint, man habe Leben, und doch stimmt's nicht. Da muss ja der erhöhte Herr sagen: Du meinst, du bist reich und bist doch arm, blind und bloß. Und im Sendschreiben an die Gemeinde zu Sardes heißt es: Du hast den Namen, dass du lebst, und bist doch tot. Also wir brauchen schon die Offenbarung Gottes für unser Leben persönlich und auch für die Gemeinden und Gemeinschaften, um zu erkennen, ob wir wissen, wovon wir erlöst sind, durch wen und wozu. Die Notwendigkeit der Erlösung sieht nicht jeder Mensch ein. Ist schon eigenartig, nicht? Wir haben ein solches Chaos auf dieser Erde. Immer wieder erfahren wir, auch durch die Medien, all diese negativen Ereignisse. Und die besten Vorschläge der Politiker werden nicht realisiert. In unserem Land sieht es auch nicht mehr so optimistisch aus wie früher. Und dann fragt man auch etwa im Bereich der Bildungsmisere: Woran liegt denn das nun eigentlich? Ich bin der Meinung, es ist letztlich eine Frage, wie wir zu dem lebendigen Gott stehen. Wir können gewiss Heil und Erlösung nicht vermitteln, aber auf der untersten Ebene der Gottesfurcht kann sich schon eine gewisse Weisheit entwickeln. Denn Anfang der Weisheit ist Gottesfurcht. Und wenn die gar nicht mehr da ist, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn unsere Gesellschaft immer ratloser wird. Also die Notwendigkeit der Erlösung muss uns durch den Geist Gottes gezeigt werden, dass wir verlorene Menschen sind, die unter dem Gesetz der Sünde und des Todes stehen. Dass wir unter dem Gesetz des Todes stehen, das registrieren wir immer. Ist aber die Ursache dafür auch bekannt, ne? Der Tod ist die Bezahlung für die Sünde. Ja, den Sündenbegriff will man auch nicht mehr so wahrhaben. Es muss umschrieben werden. Aber ich bleibe dabei, denn der Begriff hängt mit Sünd und damit mit Trennung zusammen. Sünde zeigt eindeutig, wir sind in der Trennung von Gott verlorene Menschen. Und das muss auch im Blick auf Evangelisation, Missionierung klar werden. Nicht? Wenn man also den Leuten nicht sagt, wie ihr Zustand ist, sondern so mit Trali, Trala Evangelisationen macht und dann etwa nur sagt, kommt zu Jesus, alles ist gut, dann ist das ein Betrug. Und die jungen Menschen werden nachher in schwierigen Situationen verzweifeln. Sehen Sie mal, als Jesus mit dem Nikodemus in der Nacht spricht und dann dieses wunderbare Wort ja auch sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Dann hat er im Kontext darauf hingewiesen, wie in der Wüste, kurz vor dem Einzug Israels in das verheißene Land, Mose eine eherne Schlange erhöhen musste. So sehr muss auch Christus erhöht werden, der für uns zur Sünde gemacht wurde. Und wie war damals die Situation? Diejenigen, die von den Schlangen gebissen wurden, tödlich infiziert, wussten, jetzt geht's wirklich um Tod oder Leben. Und wer dann dieses erhöhte Zeichen anschaute, wurde errettet, blieb am Leben. Also es geht letztlich um die Frage, Tod oder Leben. Sünde, verloren sein auf der einen Seite, oder Heil in Christus. Finsternis oder Licht. Und um das Reich des Bösen oder das Reich Gottes. Die Selbsterlösung durch Religion ist ja heute aktuell. Da gewinnen sie Massen. Aber wenn sie die Botschaft des Kreuzes bringen, ist das ein Ärgernis. Für die Juden ein Ärgernis, da steht im Griechen Skandalon, Skandal kommt von daher. Nicht sehen Sie, ein Ärgernis kann man beseitigen und das haben die Juden mit Christus gemacht. Bei den Griechen, Vertreter der Nationen, da war es eine Dummheit oder eine Torheit. Und darüber kann man sich sogar lustig machen. Das haben ja in Athen die dortigen Weisen, die Philosophen, dem Paulus gegenüber getan. Da hatten sie es mit Spott dem Paulus gegenüber, als er von der Auferweckung Jesu aus den Toten berichtete. Also es geht um eine ganz klare Konfrontation, um ein Entweder-Oder. Hier gibt's keine faulen Kompromisse. Ein bisschen Christ sein? Nein. Hat mal jemand gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ich denke, dem können wir zustimmen. Welche Bereiche des Sündigseins umfasst nun die Erlösung? Und darauf möchte ich einige Antworten geben. Zunächst einmal ist in dem Heil in Christus, ich komme ja nachher darauf, aber es geht um die Frage, wovon sind wir erlöst, eindeutig enthalten Vergebung der Schuld. Also das Vergangenheitsproblem wird gelöst. Das wird ja schon im Alten Testament angesprochen. Psalm 103, 1 bis 3, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was in mir ist. Lobe den Herrn meine Seele. Ja, und dann geht es um die Differenzierung, das nämlich, was in unserem Herzen wirklich kundgemacht werden soll, der dir alle Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Das ist das Erste. Und das hatten im Alten Testament im Blick auf das Opfer Jesu schon viele erfahren. So beginnt Christentum, dass wir nicht mehr mit der Last der Vergangenheit herumgehen müssen. Dass uns diese Schuld nicht bedrückt. Das ist so wichtig, dass wir das immer wieder erfahren. Und das muss auch ernst genommen werden. Ich las einmal, dass in der Nähe von Hamburg jemand da dem Finanzamt schrieb, hier kriegen Sie einen Teil meiner Steuerschuld. Und wenn ich nachts mal wieder nicht schlafen kann, dann kriegen Sie den Rest. Ja. So wird das Vergangenheitsproblem nicht gelöst. Es muss dann schon darum gehen, dass wir alles offenbaren. Ich kann mich daran erinnern, als ich noch als Lehrer tätig war, hatte ich in einer Realschulklasse Religionsunterricht. Und nach einem halben Jahr kam die Schülerin zu mir. Die wohnt übrigens in deinem Ort. Du weißt doch, wer sie ist, das schadet ja nichts. Sie würde das heute noch akzeptieren, wenn ich es erzähle. Dann hat sie gesagt, Herr Heinemann, mir ist klar, ich muss mein Leben dem Herrn Jesus geben. Sie sagt aber, ich habe sie ein halbes Jahr beobachtet, ob sie nicht in Mathematik anders reden als im Religionsunterricht. Da habe ich gesagt, oh, man muss doch aufpassen, nicht nur vom Reden, nicht auch in anderen Bereichen wird man beobachtet. Und dann gab es wirklich eine radikale Veränderung. Sie ist auch Lehrerin geworden und stehe immer wieder auch noch telefonisch mit ihr im Kontakt. Sie hat alles auf mehreren DIN A4-Bogen festgelegt. Ich durfte das alles lesen. Also sie hatte schon Vertrauen, ist dann auch zu uns in den Hauskreis gegangen. Die Eltern waren nicht damit einverstanden, waren liebe kirchliche Leute, aber sowas, das war dann doch zu radikal. Aber ich denke, da kann man nicht radikal genug sein. Radikal heißt an der Wurzel ansetzen. Darf ich Sie fragen, wissen Sie, dass Sie frei sind von der Last der Vergangenheit, dass Sie das wissen, was der Psalmist im 103. Psalm bezeugt? In Verbindung damit geht es ja um Sünden, meistens Tatsünden, Gedankensünden. Und die müssen dann auch unter bestimmten Umständen bekannt werden. Vieles kann man mit Gott allein abmachen, aber es weisen erfahrene Seelsorger darauf hin, dass etliche schwere Sünden auch in Gegenwart eines Zeugen klar bekannt werden müssen. Weil sonst die Betreffenden immer wieder an der Stelle verklagt werden. Also zum Beispiel okkulte Belastungen sind ins Licht zu stellen. Schwere, sexuelle, perverse Vergehungen, um nur einiges zu nennen. Ich weiß, als mein Vater zum Glauben kam, hat er in dieser großen Firma bei der Conti, bei uns in Korbach, hat er das bekannt, dass er mal irgendwo was mitgenommen hat. Das machen ja heute so viele Leute, ist überhaupt kein Problem mehr. Also, Sünden müssen bekannt werden, dann erfahren wir auch Vergebung. Sünden sollen ins Licht gestellt werden. Und damit geschieht dann auch die Reinigung von den Sünden. Und ich darf nochmal sagen, das muss hinein ins Licht. Nur im Licht sieht man, was gereinigt werden muss. Das macht ja keine Hausfrau etwa in der Dämmerung oder ohne Licht, da mal eben Staub zu wischen. Das ist Schummelei. Ein weiteres, ich habe vorhin das Wort radikal erwähnt, es geht letztlich um das Prinzip. Und gerade im Neuen Testament erfahren wir, dass die Lösung wesentlich tiefer geht, dass aber auch das Sündenproblem noch anders gesehen wird. Sünde ist das Prinzip, die Ursache für die Sünden. Die Sünden, die Tatsünden kommen aus der Sünde heraus. Die Sünde steckt in uns von Natur aus. Das anzuerkennen ist nicht immer einfach. Und da sagt schon der Herr Jesus, dass es die Pharisäer und Schriftgelehrten schwerer haben als die Hurer, die Ehebrecher und die Zöllner. Da war es ja offenbar. Und darum hat er mit ihnen auch nicht die Probleme gehabt. Die Selbstgerechten sind leider nicht geneigt, hier wirklich anzusetzen. Ich Sünder, aber ich habe manches Gespräch mit Leuten geführt, vor allen Dingen solche, die so humanistisch eingestellt sind oder religiös irgendwie fromm, da kommt man an das eigentliche Problem der Sünde nicht heran. Und sehen Sie mal, der Herr Jesus hat ja in der Bergpredigt die Motive für unser Tun noch mehr verschärft, klar dargestellt. Es geht ja bis in die Gedankenwelt hinein. Wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat die Ehe gebrochen. Wer zu seinem Bruder, zu seinem Nächsten Raha sagt, also wer einen hinter den Mond schießen möchte, der ist genauso des Todes schuldig, obwohl er keinen umgebracht hat. Und ich denke, da ist niemand frei. Und das muss eben auch gesagt werden. Nicht? Gnade kann nur eintreten, da wo das Gesetz zuvor Sünde offenbart. Und das ist keine Wischiwaschi-Sache. Und da dürfen wir wissen, Römer 8, 1 bis 4, ich habe schon angedeutet, dass der Herr uns befreit hat vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und dann wird ein anderes Gesetz wirksam, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Das ist himmlische Herrlichkeit und das andere ist irdisch, ja satanisch, teuflisch. Gesetz bedeutet doch Zwangsläufigkeit. Nicht, wenn man unter einem bestimmten Gesetz steht, dann muss man. Und jeder natürliche Mensch, wenn er ehrlich ist, wird sagen, ich bin nicht so frei, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Wie viele gebundene Menschen, es wird nicht erst bei den Drogenabhängigen deutlich. Und jetzt könnte man manches aufzählen. Ich weiß, ich habe in einer Gemeinschaftsstunde dort mal gefragt, was denn unser größter Abgott sei. Bei uns daheim wollten einige nicht wahrhaben, als ich sagte, es kann doch Sport sein. Oh, ich weiß, was ich sage, ich habe selber aktiv Sport betrieben und habe neben Mathematik und Religion auch Sport als Fach gehabt. Ich weiß, wie das faszinieren kann. Es ist die Frage hier immer, weil es um ein Gesetz geht, wer hat denn wen? Wer hat wen? Unter welcher Macht oder Herrschaft stehen wir? Und das hängt eben eng zusammen mit unserem Ich. In unserem natürlichen Wesen, in unserem Ich, in unserer seelischen Struktur, da ist das Prinzip der Sünde wirksam. Deswegen musste ja Paulus ausrufen, Römer 7, am Schluss, elender Ich, Mensch, wer wird mich denn erlösen aus diesem Todesleib? Das Gute, was ich will, tue ich gar nicht. Und das Böse, was ich nicht will, muss ich tun. Was wird hier deutlich? Hat der Mensch einen freien Willen? Absolut nicht, nein. Er hat einen gewissen Willen in dem Sinne, dass er einen eigenen Willen hat und dass er auch in manchen Bereichen mitentscheiden kann. Aber letztlich zu sagen, ich habe einen freien Willen, nein. Was ich will, vollbringe ich nicht. Und wenn das einmal deutlich wird, bei denen, die wirklich suchen nach Wahrheit, nach Heil und Erlösung, dann bietet sich Gnade an, über die ich dann noch spreche. Aber ich möchte auch noch über das Gesetz des Todes sprechen. Ich habe die Sünde genannt. Die Folge also der Sünde ist der Tod. Und etwas Wunderbares, hier sitzen ja nun nicht mehr nur Jugendliche, sondern viele ältere Leute, ich gehöre auch dazu. Wir wissen, unser Leben ist zum großen Teil gelebt. Wenn wir aber wissen, wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft, unter dem Zwang, unter dem Gesetz der Sünde, sondern sind schon von daher erlöst, dann ergibt sich eine ganz andere Heilsperspektive. Schon der Jesus sagt, wer an mich glaubt, ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen und kommt nicht mehr ins Gericht. Wunderbar. Da dürfen wir freie Menschen sein. Und wenn Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, bei Christus zu sein, dann hat er den Tod nicht mehr gefürchtet. Das Sterben, das ist eine andere Sache, denn dieser Leib muss noch den Weg des Vergänglichen gehen. Es sei denn, wir leben, wenn Christus wiederkommt. Dann wird dieser Leib überkleidet, nicht entkleidet. Paulus spricht nur vom Entkleiden oder Entschlafen. Wir werden den Tod nicht mehr sehen. Das ist etwas Wunderbares. Oder denke ich immer wieder an die fanatischen Selbstmörder, die dann meinen, durch diese Tat kämen sie gleich ins Paradies. Wie werden die drüben mal geöffnete Augen haben? Diese jungen Menschen können einem leid tun, nicht? Die sind irregeführt, die haben auch keine Perspektive. Oder wenn da jetzt, Sie haben es wahrscheinlich hier nicht so mitbekommen, ich habe das in den Nachrichten immer wieder gehört, nicht? Da nach neuesten Informationen fast 20 Witwen aus Tschetschenien unter diesen Geiselnehmern waren. Nicht? Dann waren die auch verzweifelt. Das ist die andere Seite. Aber kein Grund, um da hunderte von Menschen unter Umständen mit in den Tod zu reißen. Nur durch den Glauben an Jesus Christus gibt es die Zusage, dass wir bereits hier schon befreit sind von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Darum wird uns nicht der Tod abholen, sondern wenn die Stunde Gottes da ist. Das glaube ich. Das ist eine herrliche Zusage unseres Herrn. Und schließlich der letzte Punkt, wovon wir befreit sind, von der Herrschaft Satans. Ich würde Sie ja gerne mal fragen, wann haben Sie denn die letzte Predigt, da wo Sie herkommen, Ihrer Gemeinde oder Gemeinschaft, gehört, wo auch mal der Widersacher, der Diabolos, Satan oder der Teufel genannt wird? Also in der Regel spricht man ja nicht mehr davon. Ich habe nach dem 11. September vergangenen Jahres, als es um die Beantwortung dieser Frage geht, was steckt denn hinter einem solchen Attentat, darauf hingewiesen, dass letztlich der Diabolos, der Teufel, hinter solchen teuflischen Anschlägen steht. Selbst die weltliche Presse hat ja oft auch diesen Begriff satanisch gebraucht. Aber von führenden Theologen hat man manchmal gar nichts in dieser Richtung gehört. Wir müssen ihn ernst nehmen. Paulus tut das. Unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern eben gegen diese Mächte der Finsternis in all den Variationen und auch in den verschiedensten Funktionen dieser dämonischen Mächte unter dem obersten Herrn, dem Satan. In Kolosser 2, ich darf jetzt schon andeuten, steht, dass diese Mächte bereits von Gott durch Christus entwaffnet worden sind, zur Schau gestellt worden sind. Und er, Christus, hat am Kreuz da schon einen Triumph aus ihnen gemacht. So viel zu diesem Punkt. Erlöst wovon? Man könnte das jetzt noch bis in Einzelheiten hinein differenziert auslegen, möchte ich aber nicht tun. Jetzt könnten wir Dinge nennen, Zorn, Neid, böse Lüste. Wenn es nachher um diese Aspekte geht, wodurch, wozu, werde ich da nochmal Stellung nehmen. Entscheidend ist, dass in der Erlösung von unserem Ich das alles enthalten ist. Das heißt aber dann auch, dass wir in der Praxis uns auf dieses Heil stellen dürfen. Es bleibt allerdings ein Spannungsmoment noch, solange wir in diesem Fleische und auch in diesem Leibe leben. Erlösung ja, jetzt schon, aber noch nicht, was den sterblichen Leib anlangt. Darauf warten wir noch. Des Leibes Erlösung steht noch aus. Wir sind in Christus bereits schon zur Fülle gebracht, Kolosser 2, Vers 10. Wir sind schon versetzt in die himmlischen Örter dort. Ich komme darauf nochmal zurück auch. Aber wir leben noch hier auf dieser Erde. Und da gibt es Versuchungen und Anfechtungen. Aber dennoch, Paulus konnte sagen, in all dem ja, überwinden wir weit oder sind wir mehr als Sieger. Wodurch, einiges klang schon an, man kann das nicht immer so genau trennen, aber die Dispositionspunkte sind eindeutig. Es geht also, habe ich zu Beginn betont, um eine Person. Und hier ist die Person des Erlösers Jesus Christus als Antwort zu geben. Wodurch, die Frage könnte auch verändert werden, durch wen? In allen anderen Religionen gibt es Selbsterlösung. Alle anderen bieten keine Heilsgewissheit an. Sie wissen sicher, dass selbst Mohammed keine Heilsgewissheit hatte. Nur da, wo ein Mensch zu Christus kommt, darf er gewiss sein. Ich bin gewiss, sagt Paulus an vielen Stellen. Ich habe hier in Langensteinbach auch schon über Gewissheiten des Glaubens und der Hoffnung gesprochen. Ja, wir dürfen diese Gewissheit besitzen. Wir dürfen aber sagen, lieber Vater, das kann kein Angehöriger einer anderen Religion. Und darum die Religionen gleichzuschalten und nur einen interreligiösen Dialog zu führen, ist nicht in Ordnung. Wir müssen Christus bezeugen. Wir sollen nicht fanatisch sein, müssen Mitleid haben mit den Angehörigen anderer Religionen. Aber wir müssen auch diese Gewissheit ganz klar haben und bezeugen, es ist in keinem anderen Heil als allein in dem Namen Jesu Christi. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Der Jesus hat ja die sogenannten Ich-Bin-Aussagen und die werden vor allen Dingen im Johannesevangelium dargelegt, den Menschen der damaligen Zeit vorgesetzt. Ich bin, was denn? Der Weg, nicht ein Weg. Jeder kann nach seiner Fasson selig werden. Nein, ich bin der Weg. Die Wahrheit, eine Wahrheit, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Da gibt es gar keine Alternativen. Das habe ich auch immer wieder meinen Referendaren gesagt, die den Fachbereich Religion hatten. Ich hatte einen Ausbilder in dem Bereich, der selber aber nicht christusgläubig war. Die Mutter schon, aber er hat gesagt, ich bin Theologie geschädigt und wollte also das mehr auf theoretische Art und Weise machen, soziales Evangelium. Aber ich habe, wenn ich zu ihm ins Seminar kam, das auch bezeugt. Da gibt es nur die Alternative, entweder ich bin, das stimmt, oder der das sagt, ist ein großer Betrüger, er hat sich geirrt, bestenfalls irgendein Religionsstifter, ein guter Mensch. Nein, hier gibt es nur die ganz klare Scheidung, entweder oder. Und wenn das so ist, dann habe ich das auch noch gesagt, dann hat das Konsequenzen. Wir haben kein anderes, besseres Angebot. Denken Sie nur mal an die Aussage in Johannes 11 im Zusammenhang mit der Auferweckung des Lazarus, sagt das ja Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das Leben. Ja, das sind doch mutmachende Zeugnisse der Schrift. Und in Kolosser Kapitel 1, auch in Hebräer Kapitel 1 wird dieser Jesus Christus in wunderbarer Weise dargestellt. Da könnte man allein ein Seminar drüber halten. Ich will wenigstens noch mal einige dieser Eigenschaftsbeschreibungen nennen. Kolosser 1 von Vers 15 an. Es muss uns ja immer deutlich werden, wer ist denn der Herr, dem wir nachfolgen? Der Herr, der uns erlöst hat. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Er ist kein Geschöpf, sondern er ist gezeugt, geboren. Psalm 2, Vers 7. Er ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. Wer mich sieht, sagt der Herr, der sieht den Vater. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wer Jesus sieht, sieht den Vater. Auch in seiner ganzen Verhaltensweise, in seinen Handlungen, in seinen Predigten und Wundern bis hin zur Kreuzestat. Er ist der Schöpfer des Alls. Ja, widerspricht das dem Glaubensartikel? Nein, denn er ist Logos, das Wort oder die Rechnung. Also der Vater ist sicher der Initiator der Schöpfung, aber durch das Wort Jesus Christus, ja, ist diese Welt geschaffen worden. Er ist der Schöpfer des Alls. Er ist vor allen und allem. Und alles, und dann steht ja im Griechischen da Tapanta, das heißt das ganze All oder das Universum lateinisch. Das ist alles durch Jesus Christus geschaffen, durch unseren Herrn. Das ist etwas Wunderbares, das zu erfahren. Und die nächste Aussage, er ist das Haupt seines Leibes, also des Körpers des Christus. Das ist ja die beste, wunderbare Bezeichnung für die Gemeinde. Hier geht es um den herrlichen Organismus. Es wird auch mal davon gesprochen, dass wir lebendige Steine sind, ja, in diesem Tempel, dass die Gemeinde eine Behausung Gottes im Geist ist, wunderbar. Deswegen gibt es übrigens auf der neuen Erde keinen Tempel mehr, weil das lebendige Steine, erlöste Menschen sind, die Gemeinde im Zentrum da des neuen Jerusalems, aber hinauswirkend in das ganze All. Er ist das Haupt des Leibes. Im weiteren Sinne, aber nicht so explizit genannt, ja, der Herr und König. König für Israel. Wenn man von einem König spricht, dann hat man immer noch eine gewisse Distanz, dann ist man untertan. Aber bei uns dürfen wir die Feststellung treffen, er ist das Haupt des Leibes. Er ist der Anfang aller Kreatur, der Erstgeborene aus den Toten. Ja, er ist der Erstgeborene aus den Toten, denn der Lazarus, der erweckt wurde, musste aber doch wohl wieder den Weg allen Fleisches gehen. Nur der Herr hat den Tod überwunden. Er hat in allem den Vorrang und ihm ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und in ihm sind wir auch schon zur Fülle gebracht. Und dann steht da, er ist der Versöhner des ganzen Alls. Der Herr, nicht wir. Aber ich glaube das. Sie auch, ja? Ja, das All ist längst versöhnt. Und wenn er es versöhnt hat, wird der Herr auch dafür sorgen, dass seine Geschöpfe diese Versöhnung erleben und erfahren. Also, er ist der Herr. Ich habe ihn als Person durch dargestellt und jetzt muss auf die Heilstat hingewiesen werden. Das hängt zusammen mit der ersten Frage, wovon sind wir erlöst? Ja, es geht also um die Bedeutung des Kreuzes von Golgatha. Das Wort des Kreuzes ist eine Torheit für alle, die verloren gehen, die das Heil jetzt nicht fassen. Ich habe schon darauf hingewiesen, Torheit oder Dummheit für die Griechen und den Juden ein Ärgernis. Am Kreuz auf Golgatha, als er ausrief, es ist vollbracht, hat er das ganze Heil vollbracht. Nicht nur für die Gläubigen. Was sagt denn der Johannes? Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Aber nicht nur die Sühnung unserer Sünden, sondern auch die der ganzen Welt. Die Auferweckung Jesu Christi aus den Toten, wie sie in 1. Korinther 15 in dem ganzen Kapitel beschrieben wird, ist dann die Folge dieser Heilstat. Gott hat seinen Sohn nicht im Totenreich gelassen, sondern er hat ihn herausgeholt, er hat ihn auferweckt aus den Toten. Das hat der Vater gemacht. Und durch diesen Triumph ist das ganze Heil bestätigt worden. Und die das glauben, haben das jetzt schon, aber Gott wird mit seiner Schöpfung in den Äonen zurechtkommen. Ist Christus wirklich auferstanden? Ja, da gibt es führende Theologen, die sagen, das Grab war nicht leer. Wir haben bei uns in Hessen von einem theologischen Institut Informationen für den Religionsunterricht bekommen. Und da wurde dieses Ereignis Jesu Christi Auferweckung aus den Toten so verglichen, so sollten die Lehrer das den Schülern vermitteln, ja, so wie Albert Schweitzer unter uns gelebt hat, der ist ja Ihnen bekannt, wirklich ein Mensch, der sich sozial eingesetzt hat, der vieles getan hat, ja, aber letztlich nicht so an die Auferweckung Jesu geglaubt hat, das muss man auch sagen, ja. So wie Albert Schweitzer durch Worte und Werke unter uns gelebt hat, so ist das auch mit Jesus Christus. Also er lebt irgendwie in seinen Worten oder Werken unter uns. Das wäre mir wirklich zu wenig. Dann ist er eben nur ein Religionsstifter oder ein sozialer Reformer. Nein, Paulus sagt, wenn wir das nicht glauben könnten, wären wir die elendesten unter den Menschen. Und dann sagt er, aber nun ist Christus auferstanden aus den Toten. Das bezeugt er ganz klar. Also das Grab war leer. Und er führt sogar 500 Zeugen an neben den Aposteln. 500. Und die hätten ja noch gefragt werden können. 500 haben ihn gesehen nach seiner Auferweckung in dem Zwischenleib, als er vielen erschien. Und es hatte mal ein Historiker gesagt, dass die bestbezeugte in der Antike, also der damaligen Zeit, als die Römer dort herrschten, die bestbezeugte Tat oder das Ereignis, was man sich in jener Zeit denken kann. So gibt es also auch andere Stimmen. Aber wir sind ja nicht auf wissenschaftliche Aussagen angewiesen, sondern der Geist Gottes bezeugt das. Unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind und dass er lebt. Ja, Jesus Christus lebt. 1. Korinther 1, Vers 30, aus ihm seid auch ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist zur Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Das bezeugt Paulus und das dürfen wir im Glauben fassen. Also Kreuz, Auferweckung Jesu, dann die Himmelfahrt und die Inthronisierung Jesu Christi. Und dann konnte der Geist Gottes ausgegossen werden. Das war übrigens die Folge dieser Heilstat. Jesus sagt selber in Johannes 16, dass der Heilige Geist sein Vertreter ist, der Paraklet oder auch der Tröster oder Anwalt, der erst kommen kann, wenn er vollendet ist. Und darum gehört also auch die Ausgießung des Geistes, Pfingsten, mit zu dem Heilsgeschehen, ist also eine Heilstatsache. Und nun sind wir in dieses Geschehen bereits mit hineingenommen. Und ich denke, das ist etwas so Köstliches, das von der Schrift her auch zu erfahren, es wird leider zu wenig verkündigt, dass wir schon daran teilhatten, als Jesus diese Heilstat begangen hat. Nach Römer 6, Vers 6 sind wir bereits mitgekreuzigt worden. Der alte Mensch ist mitgekreuzigt. Darum haltet euch dafür, rechnet damit, dass das geschehen ist. Wir sind mitbegraben nach Römer 6, Vers 4. Mit auferweckt, Kolosser 3, Vers 1. Mit lebendig gemacht, Epheser 2, Vers 5. Und mitversetzt, Vers 6, in das Überhimmlische eigentlich. Und wir sind schon Miterben, mitverherrlicht und sollen einmal mitherrschen. Da steht im Griechischen ein Wort, das heißt Syn. Immer zusammen mit, ist eine Heilstatsache. Und wenn wir darauf schauen und das festhalten, dann wird das, was damals an Jesus Christus vollzogen ist, in unserem Leben wirksam. Verstehen Sie, das ist mehr als nur Sündenvergebung. Das will ich nicht abwerten. Aber die meisten Christen bleiben dabei stehen. Wir haben ein Heil, das so wunderbar, so herrlich ist, dass wir jetzt schon dort oben sitzen dürfen. Und sehen Sie mal, wenn man weiß, da ist meine eigentliche Heimat, dann sollte das, was auf dieser Erde ist, eigentlich kleiner und geringer werden. Alle moralischen Appelle, alles Gesetzliche, du musst, bringt einen Menschen nicht weiter. Aber eine herrliche Heilstatsache, ihn anschauen in seiner Herrlichkeit im Glauben, das bringt Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, Freiheit. Ihn anschauen, werden wir verwandelt von einer Niederlage zur anderen. Nein, von einer Herrlichkeit zur anderen bezeugt das Wort. Das sind ja nicht meine Worte. Ach, ich werde immer wieder froh daran, wenn ich mich an diese Heilstatsachen erinnere. Sicher heißt es, das will ich dann auch noch sagen, dass wir würdig wandeln dieser Berufung in der Kraft des Geistes. Zum Abschluss auch dieses Teils. 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, oder so viele Verheißungen es gibt dieser Art, sie sind bereits das Ja und Amen in ihm. Gott zur Verherrlichung. Doppelpunkt. Durch uns. Ja. Das macht mich immer wieder getrost. Und der letzte Teil, das dritte, wozu denn? Das erscheint mir auch sehr wichtig. Die meisten Christen meinen, sie seien erlöst, damit sie in den Himmel kommen. Stimmt, ja, aber das ist nicht alles. Die Hauptsache, ich habe da hinter der Himmelspforte irgendwo so ein Plätzchen, das genügt mir. Nein, die Erlösten, die teilhaben an diesem herrlichen Heilsgeschehen, sind von Gott erwählt vor Grundlegung der Welt. Wozu? Bestimmt zur Sohnschaft und zuerst für den Vater da. Und wir haben eine Zukunftsaufgabe, das möchte ich auch noch im Rest dieser Zeit, dieser Stunde Ihnen darlegen. Also diese Wozu-Frage ist ja eine Frage nach dem Sinn, nach dem Zweck, nach dem Ziel. Ja? Also kein Selbstzweck, diese Erlösung, sondern Mittel zu einem bestimmten Zweck mit einer gottesdienstlichen Aufgabe. Für diese Zeit heißt es schon in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10, da sagt Paulus den Korinthern, den Thessalonichern, ihr habt euch von den Götzen weg zum lebendigen Gott bekehrt. Zum lebendigen und wahren Gott. Und jetzt kommt die Aufgabe. Ihm zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten erweckt hat. Jesum, der uns errettet hat vor dem kommenden Zorn. Und das sind zwei Grundaufgaben. Dienen und warten auf ihn. Wartet die Christenheit auf ihn irgendwie? Nein, die meisten wollen das Reich Gottes hier auf Erden aufrichten. Das ist ja schon die Fehlentwicklung seit etwa dem 4. Jahrhundert unter Kaiser Konstantin. Und auch leider ist das durch gute Theologen auch in der damaligen Kirche verbreitet worden. Civitate Dei, das heißt vom Gottesstaat auf dieser Erde. Und darum ist verständlich, wenn man die päpstliche Sukzession sieht, also Petrus der erste Papst, diese Successio Apostolica, also die Folge vom Papst immer weiter auf den nächsten bis in die Gegenwart, bedeutet, dass dieser Papst die Schlüsselfunktion hat. Der hatte übrigens nur Petrus damals an Pfingsten. Für uns gilt eigentlich der Apostel Paulus als der Nationenapostel. Den verstehen die meisten nicht, weil der eine andere Linie hat. Heraus aus dieser Welt. Er wählt wozu? Nicht, dass wir hier schon das Reich Gottes auf dieser Erde bauen, sondern dass die Gemeinde herausgeholt wird. Das heißt ja Ekklesia, die Herausgerufene, dass sie vollendet wird. Und diese Gemeinde soll ihm dienen und warten auf den wiederkommenden Herrn, aber nicht auf den Herrn, der kommt mit Macht und Herrlichkeit. Auch das wird meistens falsch gesehen, sondern er kommt zuvor, um seine Gemeinde zu entrücken. Haben Sie diese Gewissheit? Ja, ist eine Differenzierung. Wenn er mit Macht und Herrlichkeit kommt, sollen wir mit dabei sein. Nicht? Denn nach Kolosser 3, wenn er geoffenbart wird, denn jetzt ist unser Leben verborgen mit Christus und Gott, sollen wir mit geoffenbart werden. Dann kommt nämlich schon der Fülle Christus, Haupt und Glieder, nicht nur das Haupt allein. Ach, das ist doch sowas Wunderbares, aber hat auch eine Verpflichtung. Dienen und warten auf den wiederkommenden Herrn. Wer nur dient und nicht diese Erwartungshaltung hat, steht in der Gefahr, in Betriebsamkeit zu geraten. Also heute gibt's Action, sagt man so schön auf Neudeutsch, nicht? Oder Power, ja? Ja, das können wir machen. Aber wer nur wartet, das haben wir auch schon erlebt, der wird zum Schwärmer. Und wer nichts mehr tut, ne? Ja, das haben in der Christenheit, ums Jahrtausend schon, einige praktiziert, haben alles verkauft, sind in weißen Kleidern auf die hohen Berge gestiegen und erwarteten den wiederkommenden Herrn. Ich habe jetzt nochmal das Buch von den Sieben-Tags-Adventisten gelesen, von der Begründerin, der Ellen G. White. Da ist ja fürs Jahr 1843, 44 die Wiederkunft Jesu angekündigt worden durch einen Propheten Miller. Und dann kam es nicht. Große Enttäuschung. Aber wie man das Ding dreht, das ist ja auch eigenartig. Das ist alles im unsichtbaren Bereich geschehen, genauso wie bei den Zeugen Jehovas. Also, wenn einer schon verkündigt, Christus kommt dann wieder, ne, dann muss er doch kommen. Man will schlecht wahrhaben, ein falscher Prophet zu sein. Da müssen wir uns alle immer wieder selber fragen und messen lassen. Ja? Also beides gehört zusammen, dienen und warten. Wir dienen aber dem Herrn am meisten durch das, was wir sind. Das sage ich immer wieder. Liebe Geschwister, was wir sind, redet lauter als das, was wir sagen. Stimmt das? Ja. Ich muss mir das auch immer wieder selber persönlich sagen. Epheser 1, Vers 12, damit wir sein zum Preise seiner Herrlichkeit. Es geht also erst um das Wesen, dann natürlich um das Handeln, das Tun, dann auch um das Zeugnis und schließlich auch durch Leiden. Am meisten Frucht entsteht immer durch Leiden. Das ist ein Punkt, den müssen wir uns auch immer wieder vergegenwärtigen. Wir haben zwar hier nicht diese Leidenszeit, es kann aber auch kommen. Bei uns ist die Gefahr größer, dass wir verführt werden. Da, wo der brüllende Löwe verfolgt, ist die Front klar. Aber die Verführung, ich komme morgen noch darauf, ist ein viel größeres Problem. Dass ihr würdig wandelt der Berufung, Epheser 4, Vers 1. Und wir sind nun Gesandte an Christi Stadt. Wir sollen ermahnen, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 20. Und noch zum Schluss etwas über die zukünftige Aufgabe. Es ist auch wichtig, das zu wissen. Es gibt ja auch unter unseren Geschwistern viele, die nur die Zukunft sehen und die Praxis hier vergessen. Nein, es ist schon wichtig, dass wir beide sehen, aber nur hier wirken ohne die Zukunftsaufgabe heißt, dass wir nicht das endgültige Ziel erreichen. Ich weiß, ein Bruder in der Schweiz sagte mir mal in Arosa in einer Freizeit, ja, das ist so, wenn da die Schweizer Rundfahrt ist oder könnten auch die Tour de France nehmen, ja, und da ist ein Etappenziel und man meint, es wäre schon das Endziel und steigt aus, ne? Nichts gewonnen. Die meisten sehen nicht das Endziel. Die Aufgabe, die der Gemeinde gestellt ist, ist ja so wunderbar und herrlich. Wir sind nach 2. Timotheus 2, Vers 12 dazu berufen, erwählt, mit ihm zu herrschen und zu regieren, vorausgesetzt, dass wir hier mit Leiden und Dulden. Also hier sollen wir keine Herrschertypen sein, sondern mehr Leiden und Dulden, um zubereitet zu werden. Über uns und unser Ich herrschen, ja. Was ist denn unsere Aufgabe? Nach Römer 8, Vers 21 sehnt sich die ganze Schöpfung, die ja wider Willen unterworfen ist, in Knechtschaft, ja, sehnt sich nach der Freiheit der Söhne Gottes und wartet darauf, dass wir als Söhne Gottes vollendet werden. Söhne Gottes sollen vollendet werden. Wir sollen nicht Kindlein bleiben, die von allerlei Wind der Lehre hin und her geworfen werden. Das ist ein hoher Beruf. Ich sage sogar manchmal, wir können dieser armen, geschundenen Welt, dem ganzen Kosmos, dem ganzen All mehr dienen, wenn wir auch dafür sorgen, dass wir selber zubereitet werden, gefestigt, gewurzelt, gegründet, dass wir hinanwachsen zur Fülle des Vollwuchs des Mannes, des Christus nach Epheser 4. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Dann natürlich auch nach außen wirken, ganz klar dürfen und sollen wir die Botschaft weitergeben, die Versöhnungsbotschaft. Aber schließlich kommt das Entscheidende erst nach Gottes Plan in heilsgeschichtlichen, jetzt möchte ich es mal mit Etappe bezeichnen, da steht ja im Griechischen Äonen, das sind große Heilsabschnitte oder auch Ökonomien, Haushaltungen. Erst wenn die Gemeinde vollendet ist, entrückt ist, dann beginnt der Herr mit Israel, mit einer Erstlingsschar. Dann wird es eine Erweckung noch geben durch die zwei Zeugen. Und da werden 144.000 Erstlinge aus Israel da sein. Steht genau geschrieben, aus welchem Stamm. Also nicht die Zeugen Jehovas. Haben Sie schon mal gefragt, nicht überheblich, ja? Ich habe es mal gemacht, zu welchem Stamm gehören Sie denn? Da können Sie keine Antwort geben. Also eindeutig Israel. Und durch die wird es nochmal eine große Erweckung geben. Dann wird das Evangelium zum Zeugnis über die ganze Welt hinaus bis an die Enden der Erde gebracht werden. Durch diese beiden Zeugen, die auch Zeichen und Wunder tun. Es gibt dann allerdings auch die große Verführung am Ende. Der Antichrist wirkt, wenn sie sagen Friede, Sicherheit, kommt das Verderben, aber aus dieser großen Drangsal kommt eine ganz große Schar. Die stehen mit Palmen in den Händen vor dem Thron, ist eine andere Heilskörperschaft. Wir dürfen jetzt schon mit ihm dort sitzen. Da darf man schon differenzieren. Nicht schneiden falsch, wir hören irgendwie alle zusammen. Wenn dann die Erstlingsschar aus Israel zurechtgebracht wird, ein Überrest, wenn sie, die noch leben, dann ihn sehen, in den sie gestochen haben, beginnt Gott mit Israel wieder Heilsgeschichte, auf dass nach Hesekiel 37 ganz Israel gerettet werde. Darauf dürfen wir uns auch freuen. Diese Botschaft muss immer wieder auch verkündigt werden. Ein jeglicher in seiner Ordnung. Übrigens, dann kommen auch die Ismaeliten noch dran. Haben Sie für die auch noch Hoffnung? Wäre ja schlimm, wenn es nicht gäbe. Aber ein jeglicher in seiner Ordnung. Im Koran wird das ja umgedreht. Die Moslems ja, haben als Erstlingssohn den Ismael. Ja. Es ist übrigens interessant, dass Gott all diese irdisch-menschlichen Prioritäten außer Kraft setzt. Nicht der Esau, war ja auch der Erste, sondern der Jakob. Und nicht der nach dem Fleische erstgeborene Ismael, sondern der Isaak. Aber die Hagar kriegt auch noch einen Segen mit. Und dann können Völker gewonnen werden. Da hat die Gemeinde sicher auch eine Aufgabe in Verbindung mit den 12 Aposteln, die ja die 12 Stämme Israels richten werden. Und noch auf der neuen Erde spielt die Zahl 12 eine Rolle, sodass gerade da Israel immer eine Aufgabe hat auf der Erde. 12 Grundmauern des neuen Jerusalems, 12 Tore, die Namen der Stämme der 12 Apostel und selbst die Maße orientieren sich an der 12. Ja, das sind schon wunderbare Dinge. Und der Tempel, zu dem wir gehören, der ist also gar nicht äußerlich beschreibbar. Gott, der Christus und dazu die Gemeinde, die da ist, sein Leib oder auch Behausung Gottes im Geist, der Tempel. Ja, es wird dahin kommen in Äonen, dass einmal Gott sein wird, alles in allen oder nur in ein paar Gläubigen. Steht für mich da. Und selbst der letzte Feind, der abgetan sein wird, ist der Tod. Und wissen Sie, wer das ist? Das ist für mich nach der Offenbarung der zweite Tod. Das ist der Feuersee. Der wird auch mal abgetan. Wenn die Menschen dann offen sind, ihre Knie zu beugen im Namen Jesu, nicht zwanghaft, sondern dann werden sie zur Einsicht geführt, dass im Namen Jesu das ganze Heil vorhanden ist. Alle Knie beugen, nichts ausgeschlossen. Ja, die überirdischen, irdischen und unterirdischen. Wie es im Einzelnen geschieht, das weiß Gott. Er hat uns dazu berufen und ich denke, darauf dürfen wir unser Vertrauen setzen, dass Gott, der in uns angefangen hat, das gute Werk, wird es vollenden. Mit uns, mit Israel, mit der ganzen Geschichte, mit der Schöpfung, bis Gott sein wird, alles in allem. Und dazu brauchen wir die Erkenntnis, ich sage es nochmal, erlöst, wovon? Dass wir hier Freigemachte sind vom Gesetz der Sünde des Todes, das Gravierende, von der Herrschaft Satans, von unserem Ich und durch die Erlösung in Christus, durch das ganze Heil. Und dann dürfen wir diese Aufgabe, die ich beschrieben habe, erkennen. Bis Gott sein wird, alles in allem mitherrschen und regieren, wenn wir hier unsere Lektion gelernt haben, mitzudulden und mitzuleiden. Ehre sei unserem Herrn. Amen. Ja, dann wollen wir noch beten. Ja, du treuer Gott und Vater, ich bin immer wieder überwältigt, wie herrlich deine Botschaft ist, wie reich, wie wunderbar deine Gnade, aber auch die Verantwortung, die wir haben. Lass uns das auch erkennen. Dass wir dieses Heil auswirken, nicht salopp, sondern auch im Aufschauen auf dich. Wir danken dir, Herr, dass du uns dazu gesetzt hast, erwählt vor Grundlegung der Welt, berufen zu diesem wunderbaren Evangelium, Glieder des Leibes des Christus zu sein, um das herrliche Ziel, zu erreichen. Hab Dank, Herr, dass du selber der Garant bist. So bewahr uns dieses Wort in einem feinen, guten Herzen, dass es Frucht bringt. Amen.